Wir wollen gemeinsam unsere Bibeln aufschlagen, Zacharia Kapitel 3. Letzten Sonntag haben wir ja eine Unterbrechung gemacht in unserem Studium des Zacharia-Buches. Wir haben über Pfingsten nachgedacht, das Wirken des Heiligen Geistes, ja, besonders im Zusammenhang dessen, was der Heilige Geist an der Welt tut, wie er dort wirkt. Und heute wollen wir zurückkommen zu unserer Betrachtung des Zacharia. Und in unserem Studium der vierten Vision, ihr erinnert euch an diese Vision, Zacharia sieht den Hohepriester Joshua, wie er vor Gott steht und von Satan verklagt wird und so weiter und so weiter. Und in diesem Studium haben wir interessanterweise in diesem Kapitel auch zwei der drei messianischen Titel uns vergegenwärtigt. Das eine war, was in dieser Vision vorkommt, was in dieser Vision, die in dieser Vision erwähnt werden von Gott selbst. Der eine Titel war der Knecht Gottes. Vers 8, schaut einmal. Manche von euch sind vertraut mit diesem Titel des Messias, Knecht Gottes. Und der zweite Titel, über den wir nachgedacht haben, war der Spross. Ja, warum wird Messias der Spross genannt? Auch darüber haben wir letztes Mal gesprochen. Auch in Vers 8 wird dieser Titel gebraucht. Und der dritte Name oder Titel des Messias, den haben wir uns nicht angeschaut, weil uns die Zeit nicht ausgereicht hat. Und heute in unserer Abendmahlspredigt wollte ich das nachholen. Und diesen Titel finden wir in Vers 9. Ja, 3, Vers 9. Und ich lese einmal aus der Elberfelder Übersetzung. Schaut einmal, es hört sich ein bisschen anders an wie die Luther. Wir lesen, denn siehe, der Stein, den ich vor Joshua gelegt habe, vor dem Hohepriester, auf diesem Stein, es sind sieben Augen. Und dann wird gesagt, achte darauf. So, wenn Gott sagt, achte darauf, das bedeutet, dass Zacharia jetzt nun aufpassen muss, was Gott sagt, aber nicht nur Zacharia, sondern auch all diejenigen, die diese Worte lesen. Es wird gesagt, achte darauf. Was denn? Gott sagt, ich will auf ihm eine Eingrabung eingravieren, spricht Jehova, der Herrscher. Und will die Ungerechtigkeit dieses Landes hinwegnehmen an einem Tag. So, das hört sich wieder sehr mysteriös an. Ja, Stein mit sieben Augen, das hört sich fast wie Science Fiction an. Aber im Zusammenhang der Heiligen Schrift, und ihr werdet euch vielleicht auch erinnern, dass es ist nicht das erste Mal, nicht das letzte Mal, dass dieses Bild mit den sieben Augen gebraucht wird. Ja, und deshalb können wir sehr gut eigentlich interpretieren, was hier gemeint wird, Stein mit sieben Augen. Hier als allererstes soll uns bewusst sein, dass die Rede nicht von dem Stein als solches ist, sondern von einer Person, von dem Messias. Ja, und zwei Dinge werden über diesen Messias gesagt. Einmal, ja, er ist ein Stein mit sieben Augen, das hört sich für uns sehr, sehr komisch an. Aber das ist einfach ein Bild, das gebraucht wird für die perfekte Weisheit Gottes, die der Messias haben wird. Oder Übersicht Gottes, die der Messias haben wird. Ja, und der Zusammenhang der Bibel erklärt uns das immer wieder. Wir werden nachher auch in unserem Studium über diese sieben Augen noch einmal lesen. Und ich erinnere euch an eine Geschichte aus den Evangelien. Könnt ihr euch erinnern, wenn die Evangelien davon berichten, dass Jesus als Zwölfjähriger im Tempel war? Könnt ihr euch erinnern? Ja? Und dann im Tempel zurückgeblieben sind, seine Eltern sind schon nach Hause gegangen, stellen nach fest, oh, Jesus ist nicht da, sie kommen zurück. Wo finden sie ihn? Im Tempel. Was macht Jesus als Zwölfjähriger? Ja, er sitzt da auf den Stufen, welche Stufen das auch waren, ich weiß es nicht, aber wird gesagt, und er lehrt die Schriftgelehrten. Als Zwölfjähriger, denkt ihr, das ist normal? Habt ihr einen Zwölfjährigen gehabt? Was waren Ihre Interessen gewesen? Ich war als Zwölfjähriger, was hat mich interessiert? Mich hat Sherlock Holmes interessiert oder mich haben Autos interessiert und alles Mögliche. Aber hier sitzt Jesus als Zwölfjähriger und unterrichtet. Übrigens, das Sitzen ist ein Posture, wie sagt man, das ist ein, was? Eine Haltung des Lehrens. Früher oder heute, man sagt auch Lehrstuhl. Warum sagt man Lehrstuhl? Weil man früher im Sitzen lehrte. Ja? Jesus lehrt die Schriftgelehrten. Das ist nicht normal. Und das ist einfach auch der Hinweis, dass Jesus eben diese, schon als Kind diese gewaltige Weisheit hatte. Ja, und alle Menschen waren erstaunt. Und dann wird auch gesagt, dass er in dieser Weisheit und Gnade gewachsen ist. Ja, zugenommen hat. So, und das, was wir hier lesen, einfach ist einfach der Hinweis darauf, dass der Messias eben die Weisheit Gottes haben wird, die Übersicht Gottes haben wird. Das andere, was uns gesagt wird, und das ist auch faszinierend, beginnt mit dem Aufruf Gottes, achte drauf, achte drauf. So, wir müssen aufmerksam sein. Ja? Ich will auf ihm eine Eingrabung eingravieren. So, diese Eingravierung, von der hier die Rede ist, spricht von dem Kennzeichen des Messias an seinem Leib. Ja? Und wir wissen, dass Jesus selbst in seinem Auferstehungsleib noch die Merkmale der Kreuzigung hatte. Stimmt's? Ja? An seinen Füßen, an seinen Händen, an seiner Seite. Und das ist oder das sind die Merkmale oder die Eingravierungen Gottes, die Jesus heute noch hat, in seinem Auferstehungsleib. Ich finde das faszinierend, dass Gott, lange bevor Jesus Christus geboren ist, das Kennzeichen, das Merkmal des Messias, unter anderem hier diese Eingrabung für die Leser offenbart. Und an diesen Merkmalen wissen wir auch, wird ja Israel den kommenden Messias erkennen, als Jesus Christus von Nazareth, den sie seinerzeit auf Golgatha gekreuzigt haben. Zacharia 12, Vers 10, da wird uns Folgendes gesagt. Und sie werden auf mich sehen, den sie durchstochen haben. Ja? So, die Rede an dieser Stelle hier in Vers 9 ist also wieder von Jesus Christus, dem Messias. Und hier, an dieser Stelle, wie an vielen anderen Stellen des Alten und des Neuen Testaments, wird Jesus der Stein genannt. Ja, die Bibel hat manches über diesen Stein zu sagen. Und ich möchte mit uns einige dieser Dinge, die die Heilige Schrift über Jesus als Stein sagt, mit uns heute unterstreichen. Und das Erste, was ich betonen will, ist, dass Jesus der Eckstein der Gemeinde ist. Ja? Epheser 2, Vers 20, das ist die Stelle, die wir ganz am Anfang des Gottesdienstes auch als Anruf gelesen haben. Wir haben gelesen, die Gemeinde ist aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Ja? Und wann immer in der Heiligen Schrift von einem Eckstein die Rede ist, spricht sie von dem erstgelegten Stein in dem Fundament eines Gebäudes. Wir bauen heute anders, ja, wie damals gebaut worden ist. Heute ist ein Eckstein hauptsächlich dient dazu, dass man die Namen derer eingraviert, die am meisten für das Gebäude gegeben haben oder aber die an diesem Gebäude dann auch gearbeitet haben. Ein Eckstein in der Heiligen Schrift ist etwas anderes. Es ist der erstgelegte Stein des Fundaments in einem Gebäude. Und dieser Stein, der Eckstein, musste perfekt sein, so perfekt wie möglich, damit alle anderen Steine von diesem Stein aus ihre Ausrichtung haben. Ja? Dieser Eckstein war, man kann sagen, der Standard, ja, an dem alle anderen Mauern des Gebäudes bestimmt wurden. Aha, und jetzt verstehen wir, so ist das. Wenn Jesus Christus der Eckstein ist der Gemeinde, dann bedeutet, dass Gott in Jesus Christus uns ein Muster gibt, wie die Gemeinde funktionieren soll, wie die Gemeinde leben muss. Ja? Das ist nicht die Idee des Menschen oder Ideen des Menschen, der Menschen, die die Gemeinde dann auch bestimmen oder lenken oder wo die Menschen sagen, oh, das müssen wir haben, wir müssen unbedingt das und das haben. Das ist nicht schlecht, dass wir manche diese Dinge übernehmen, was die Menschen denken, nicht alles davon ist schlecht, aber die Grundlage der Gemeinde, die Grundlage ist das, was wir in der Heiligen Schrift haben, ist das, was wir in Jesus Christus haben und im Neuen Testament haben als Ausrichtung, ja, für dieses gewaltige Gebäude, dessen Eckstein Jesus Christus ist, die neutestamentliche Gemeinde. So, und wir schauen deshalb auf Jesus. Ja, was sagt er, wie wir leben sollen? Was sagt Jesus, wie wir uns benehmen sollen? Was sagt Jesus, wie wir denken sollen? Und so weiter und so weiter. Jesus ist der Eckstein, ja, dieses wunderschönen Gebäudes der Gemeinde, neutestamentlichen Gemeinde. Zweitens sagt uns die Heilige Schrift, dass Jesus in seinem ersten Kommen für Israel ein Stolperstein, wieder Stein, ja, war. Ich lese aus Römer 9, Vers 32, denn sie, Israel, haben sich gestoßen an dem Stein des Anstoßes. Jesus in seinem Leben und Dienen hier auf der Erde war für die religiösen Juden, für die meisten Juden, ein Anstoß gewesen. Stellt euch mal vor, was hat denn Jesus getan? Er hat Gutes getan. Er hat Menschen geheilt, er hat Menschen Mut zugesprochen. Naja, der hat die religiösen Juden so ein bisschen hart angefasst manchmal und ihnen deutlich gesagt, Jungs, wacht mal auf, in eurer Religiosität werdet ihr nicht in den Himmel kommen. Ihr seid eigentlich Werkzeug des Satans. Ja, das waren seine deutlichen Worte gewesen. So in dieser Weise war er schon ein Anstoß gewesen, besonders für die religiös frommen Juden. Und deshalb haben sie ihn ja auch gekreuzigt. Ja? Die meisten Juden haben sich geärgert. Und letzte Woche, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, das war am Pfingstsonntag, das war sogar bei uns in Nachrichten drin, ja, dass in Jerusalem eine Gruppe von messianischen Juden und Christen, sie wollten am Pfingstsonntag zum Tempelberg hochgehen und für Israel beten und auch für die Nationen. Und sie haben das angekündigt, das war nicht im Geheimen, dass das nicht im Geheimen geschehen soll. Was ist passiert? Die religiös frommen Juden sind gekommen, eine Gruppe ist gekommen und sie wollten die Christen und die messianischen Juden hindern, dass sie auf den Tempelberg gehen. Und sie wurden gewalttätig, ja, sodass selbst dann die Polizei gerufen worden ist, die dann das Ganze, diese beiden Gruppen auseinanderhalten musste. Nicht, dass die Christen zurückgeschlagen haben, aber die frommen Juden, ja, manche von ihnen, die waren richtig violent, die waren richtig robust, ja, die wollten die Christen dann auch verkloppen. Und interessanterweise habe ich dann einen Kommentar gelesen von dem stellvertretenden Bürgermeister Jerusalems mit dem Namen, ich habe es mir hier aufgeschrieben, Arye Itzhak King. Ja? Er sagte, dass der missionarische Terrorismus der Christen genauso schlimm ist wie der islamische Terrorismus. Habt ihr das gehört? Ja? Und das verstehe ich nicht. Ja? Der islamische Terrorismus sagt, wir töten die Juden. Ja? Und die Christen sagen, wir müssen die Juden lieben, deshalb wollen wir für sie beten. Und dieser Mann sagt, das ist dasselbe. Ich meine, du musst wirklich in der Finsternis stecken, um so etwas sagen zu können. Aber wir sehen dadurch, durch das, was auch letzte Woche passiert ist in Israel, Jesus Christus ist tatsächlich der Stein des Anstoßes für die Juden. Ja? Und wie ärgern sich die religiös frommen Juden, ja, die orthodoxen Juden, wenn wir als Christen oder missionarische Juden sagen, missionarische, no, wie nennt man die? Messianische Juden, ja, entschuldigt, ja, messianische Juden, sagen Jesus von Nazareth, Das ist der Messias. Die ärgern sich. Ja? So, das ist das Zweite. Jesus als der Messias ist der Stolperstein, ja, für Israel. Drittens, in seinem zweiten Kommen ist Jesus der Schlüsselstein oder der Hauptstein, wie Sacharja 4, Vers 7 das sagt. Ich lese die Stelle. Und er wird den Schlüsselstein hervorbringen unter lautem Zuruf: Gnade, Gnade mit ihm. Und der Hinweis ist der, dass Jesus Christus die wichtigste Person des tausendjährigen Reiches sein wird. Das tausendjährige Reich wird auch das Reich des Messias genannt. Ja? Es ist das Reich, in dem Jesus in seiner Herrlichkeit als Herr aller Herren und König aller Könige der Dreh- und Angelpunkt der Welt sein wird. Es ist sein Reich und deshalb ist er der Schlüsselstein desselben. Und wir erinnern uns, ja, dass die Nationen, die sich weigern werden, nach Jerusalem zu kommen und anzubeten oder zu feiern, ja, dass die eine bestimmte Strafe auch erfahren werden. Ja, was wird passieren? Sie werden keinen Regen haben. Ja? So, deshalb sage ich, Jesus Christus ist der Dreh- und Angelpunkt, der Schlüsselstein des Millenniums. Je nachdem, wie eine Nation sich ihm gegenüber verhält, ja, wird es ihnen ergehen. Und das ist, warum auch gesagt wird in der Heiligen Schrift, dass er mit einem eisernen Zepter regiert. Ja, es wird eine strenge Regierung sein. Nicht nur so, Halligalli, was immer. Nein, nein, nicht was immer. Je nachdem, wie du dich als Nation Jesus Christus verhältst, ja, wirst du entweder gesegnet oder bestraft. Viertens, die Heilige Schrift sagt, dass die heidnischen Nationen von Jesus, der Stein ist, zerstört werden. Daniel 2, 34. Wir kennen diese Stelle sehr gut. Wir kennen den Zusammenhang sehr gut. Nebukadnezar hat diesen Traum, ja, von dieser einen Person mit dem Haupt aus Gold und so weiter und so weiter. Und dann Daniel erklärt es ihm und dann wird Folgendes gesagt, Daniel 2, Vers 34. Du hast es gesehen, bis sich ein Stein losriss ohne Zutun von Menschenhänden und das Bild an seine Füße traf, die aus Eisen und Ton waren, und sie zermalmte. Wiederum ein Bild wird hier gebraucht, um deutlich zu machen, dass Jesus Christus, dass sein Reich, ja, kommen wird und alle anderen Reiche der Heiden, ja, der Nationen zerbrechen wird, zermalmen wird. Und der Hinweis ist auch der, alle Reiche dieser Welt sind gefallen. Wir denken zurück an die Geschichte, das Assyrische Reich ist gefallen. Das Babylonische Reich ist gefallen und so weiter und so weiter. Und das Reich, das noch kommen wird, das Reich des Antichristen, wird auch fallen. Welches Reich wird nicht fallen? Das Reich des Messias. Ja? Es wird in dieser Weise, wie die anderen menschlichen Reiche, zertrümmert werden, nie zertrümmert werden. Es wird eine Fortsetzung haben in dem neuen Gottes, aber es wird nicht in der Weise vernichtet werden wie die menschlichen Reiche. Ja, und das verstehen wir auch. So, Jesus ist der Stein, der alle menschlichen Reiche zermalmt. Sprache der Heiligen Schrift. Fünftens, nach der göttlichen Bestimmung wird Jesus der Stein sein, aus dem ein großer Berg erwachsen wird, der die ganze Erde erfüllt. Daniel 2, 35. Der Stein aber, der das Bild zertrümmert hatte, alle anderen Reiche der Menschen, wurde zu einem großen Berg und erfüllte die ganze Erde. So, das Reich des Messias ist nicht nur ein Reich, das irgendwo in einer Provinz stattfinden wird, es wird die ganze Welt erfüllen. Sechstens, für den Ungläubigen ist Jesus der Stein, der sie zerschmettern wird. Matthäus 21, 44. Und wer auf diesen Stein fällt, der wird zerschmettert. Das heißt, du hast keine Sonne gegen Jesus. Du hast keine Chance gegen Jesus. Auf wen er aber fällt, den wird er zermalmen. Das ist interessant. Wenn ihr Menschen begegnet, die von dem lieben Jesus sprechen. Ja, Jesus ist schon lieb. Ja, ist schon gut. Er ist die Liebe. Ja. Zeigt ihnen diesen Vers. Und macht ihnen deutlich. Für einen ungläubigen Menschen ist Jesus Christus, im Moment ist er noch lieb. Aber wenn er in seiner Herrlichkeit erscheint und der Mensch immer noch sein Leben Jesus Christus nicht anvertraut hat, das heißt in Rebellion gegen Gott lebt, der hat nichts Gutes zu erwarten. Und das ist der Hinweis. Für die Ungläubigen ist Jesus Christus der Stein, der sie schlussendlich zermalmen wird. Und deshalb siebtens. Jesus ist der Fels oder der Stein, in dem der Gläubige sich geborgen weiß. Der Psalmist sagt, Psalm 31, Vers 4, denn du bist mein Fels und meine Festung, führe und leite du mich um deines Namens willen. Und das muss genau auch unser Gebet sein. Ja. So, das ist also unter anderem, was die Bibel im Zusammenhang des Titels, des messianischen Titels, der Stein sagt. Das ist eine Fülle, die wir herausarbeiten können aus der Heiligen Schrift. Ja. Und jetzt schaut einmal wieder in den Text. Wir lesen am Ende des 9. Verses, dass durch diesen Messias Gott der Vater die Sünde des Landes wegnehmen wird auf einen Tag. Ist das schon passiert? Und die Rede ist natürlich hier in erster Linie von Israel. Ist die Sünde des Landes, das heißt der Nation Israel, weggenommen an einem Tag? Noch nicht. Noch nicht. Die Rede ist von der Zukunft. Das, was geschehen wird, ja, wenn der Überrest Israels zum Glauben kommt. Und Sacharja 12, ja, sagt Folgendes. Aber über das Haus Davids und über die Einwohner des Jerusalem, von Jerusalem will ich den Geist der Gnade und des Gebets ausgießen und sie werden auf mich sehen, denn sie durchstochen haben. Ja, sie werden um ihn klagen, wie man klagt, um den eingeborenen Sohn, und sie werden bitterlich über ihr Leid tragen, über ihn Leid tragen, entschuldigt mich bitte, wie man bitterlich Leid trägt über den Erstgeborenen. Das ist noch Zukunft. Ja? So, wir können fragen, naja, woher weißt du, dass es die Zukunft ist? Ich weiß es aus dem Zusammenhang der Schrift, aber auch aus dem Zusammenhang unseres Textes. Wir kommen zu Vers 10. Schaut einmal, was dort steht. Kapitel 3, Vers 10. Ja. Es wird gesagt, dass die Menschen, nachdem ihre Sünden weggenommen worden sind, ja, nachdem die Sünde des Landes weggenommen worden ist, sich einladen und treffen werden unter dem Weinstock und Feigenbaum. Wir denken, was ist das? Ja, wiederum wird hier ein Bild gebraucht. Ein Bild des Alten Testaments, das von einer schönen Zeit spricht. Ja, oder ich habe das folgend ausformuliert, das ist die Sprache des Shalom-Friedens, des perfekten Friedens. Ja, der im Besonderen im messianischen Reich Realität sein wird. Aber in 1. Könige 5, Vers 5 zum Beispiel, ja, wird in dieser Weise mit diesem Bild auch die Regentschaft des Königs Salomo bezeichnet. 1. Könige 5, Vers 5, hört genau hin. Ein jeglicher wohnte sicher unter seinem Weinstock und Feigenbaum von Dan, Nord, bis Beersheba, das ist der Süden, solange Salomo lebte. Ja? So in einer gewissen Weise ist die Regentschaft Salomos, die Zeit, in der Salomo regiert hat, in Israel, so etwas wie ein Vorgeschmack für die Menschen, auf das messianische Reich. Und ich erinnere uns daran, als Jesus gelehrt hat, als Jesus gelebt hat, er hat davon gesprochen, dass er der Vollkommenere, der bessere Salomo ist. Ja? Er selbst sagt in Matthäus 12, 42, siehe, hier ist mehr, einer, der größer ist als Salomo. So, das heißt wiederum, dass wenn Jesus kommt, ein noch schöneres, ein weitaus vorzügliches Reich oder eine vorzüglichere Zeit anbrechen wird, als Israel es unter Salomo erlebt hat. Das ist der Hinweis. Und das bedeutet, dass Jesus eben größer ist als Salomo. Und wir sehen das auch in den Propheten, dass sie dasselbe Bild gebrauchen, um von dem Millennium zu sprechen. Micha 4, Vers 4. Es wird gesagt, ein jeder wird unter seinem Weinstock und Feigenbaum wohnen und niemand wird sie schrecken. Ja? Hinweis auf das Millennium und auf diese wunderschöne Zeit. Ja, unter der Herrschaft des Messias Jesus Christus, der unter anderem auch der Stein in der Heiligen Schrift genannt wird. So, was lernen wir? Was lernen wir gemeinsam aus dieser von uns studierten Vision? Ja. Ich will nicht alles wiederholen, alles erwähnen, was wir vor 2 Wochen angesprochen haben, aber mit einem Wort können wir es folgend ausformulieren. Ja? Jesus ist allem und allen zu bevorzugen. Stimmt's? Jesus Christus ist allem und allen zu bevorzugen. Und die Frage an uns heute Morgen ist diese: Ist Jesus uns genau das? Ist Jesus für uns der Heiland und der Grundstein unseres Lebens? Ist Jesus unsere Hoffnung, unsere Zuversicht? Ist Jesus unser Glück? Ist Jesus uns alles? Alles, was wir wünschen, alles, was wir begehren, alles, was wir hoffen? Und wenn dem so ist, ihr Lieben, dann können wir mit einem Amen diese Bitte dann auch abschließen. Maranatha. Komm, Herr Jesus, komm. Amen. Amen. Lasst uns gemeinsam uns vorbereiten zum Abendmahl. Und vorbereitend dazu wollen wir die letzten 3 Strophen des Liedes, des angefangenen Liedes singen. Auf dem Lamm ruht meine Seele. In der Zeit darf ich dich bitten, Bruder Jakob nach vorne zu kommen und mir zu helfen. Dankeschön.